Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Toni vorbereitet hast und dass du ihm was ins Herz gelegt hast, was er heute hier uns verkünden will aus deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du auch unsere Herzen aufmachst, wenn wir es hören, dass wir das annehmen können, dass wir was Neues von dir erfahren, dass du uns neu nahe kommst, ja, dass es Frucht bringt bei uns, dass es in unseren Herzen wurzelt und dass was bleibt. Und ich segne jetzt Toni in deinem Namen, Herr, für die Verkündigung. Danke dafür, Herr. Amen.
Amen, danke. Ja, wir sind ja in der Mitte einer Serie über Jüngerschaft, über Nachfolge Jesu. Ich bin noch aus einer Generation, bei der diese Begrifflichkeit keine Verwirrung verursachte, wenn Jesus sagte, folge mir nach. In der jüngeren Generation ist es nicht mehr unbedingt so. Also um es klarzustellen, es geht hier bei uns bei der Predigt nicht über Facebook oder Twitter, sondern wirklich über die Nachfolge Jesu aufgrund seines Wortes, der Bibel und seiner Inspiration. Antje hat uns letztes Mal verschiedene Arten des Gebetes vorgestellt und uns ermutigt, die Waffenrüstung jeden Tag anzulegen. Das kann weg, Joachim. Und würde ich nur noch mal sehr unterstreichen. Das ist ein ganz wichtiges Tool, ein wichtiges Gebet, dass wir die Waffenrüstung täglich tragen. Ich mache das auch und es ist einfach ein guter Schutz. Ich will dieses Thema Gebet noch mal aufgreifen. Wir hatten zwei Predigten dafür vorgesehen. Und heute immer wieder auf Jesus sehen und auf sein Gebetsleben. Und uns davon inspirieren lassen, was das heißt für unser eigenes Gebetsleben. Lydia hat uns ja schon in ihrer Predigt über das Wort Gottes ausdrücklich ermuntert, die Bibel zu lesen. Und vielleicht könnte das Thema Gebetsleben Jesu mal eine inspirierende Themenstudie sein, die ihr in der stillen Zeit durchführen könnt. Als Jünger sollen wir ihn ja in allem nachfolgen. Das heißt also auch im Gebet, und da ist es interessant, wie hat denn Jesus Gebet gehandhabt? Wir wollen ihm da in 5 Punkten folgen. Als erstes sollten wir nochmal eindrücklich klar machen, Gott möchte Gemeinschaft mit uns. Gott möchte Freundschaft. Gott möchte Kontakt. Von Anfang an war das so. Er hatte ja Adam und Eva geschaffen und seinen üblicher Rhythmus, kann man fast sagen, war es, dass er täglich mit ihnen Kontakt hatte, im Paradies ihnen begegnete. Und eines Tages kam er und sah sie nicht gleich und sagte, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Etwas war anders geworden. Sie hielten sich bedeckt, versteckt. Die gute, heile Welt war zerbrochen. Plötzlich empfanden sie Scham und versteckten sich. Ihr kennt die Geschichte. Und das, was Gott ursprünglich geschaffen hatte als ganz innige, ganz natürliche Gemeinschaft mit ihm, war nicht mehr da. Und wir kennen die Konsequenzen, unter die die Menschheit heute noch leidet, jeder von uns. Die Gemeinschaft damals war zerbrochen. Aber Gottes Ruf geht immer noch an uns. Jürgen, wo bist du? Ruth, wo bist du? Ihr könnt eure eigenen Namen einsetzen. Gott möchte Gemeinschaft mit uns. Er sucht uns. Er will sich mit uns unterhalten und in unserem Jargon nennen wir das Gespräch Gebet. obwohl Gott aufgrund dieses Ungehorsams Adam und Eva aus dem Paradies vertreiben musste, hat er sich in den Jahrhunderten, die dem Sündenfall folgten, nie ganz verschlossen. Er hörte die Gebete, die angerichtet wurden. Wenn wir im Alten Testament lesen, können wir viele Gebete dort nachlesen und auch mitbeten. Und er selbst redete immer wieder. Die Propheten legen Zeugnis davon ab. Aber mit Jesus brach eine ganz neue Ära an. Er öffnete allem, die ihm nachfolgen, wieder den unmittelbaren Zugang zu ihm, zum Vater, zum Heiligen Geist. Nicht nur die Priester und Propheten wie im Alten Testament sind Gottes Gesprächspartner, sondern wir alle haben direkten Zugang zu Gott und sind seine Gesprächspartner. Jeder von uns kann sich direkt an ihn wenden und er freut sich. Und was damals durch den Ungehorsam Adam und Evas zerbrochen war, hat Jesus wiederhergestellt. Er sagt zum Beispiel im Johannes 14, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. So eine enge Lebensgemeinschaft möchte Jesus. Sie nehmen Wohnung bei uns. Jesus hat die Tür wieder aufgestoßen, denn dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3,8. Und das Werk des Teufels war unsere Trennung von Gott, indem er Adam und Eva verführte, Gottes Wort anzuzweifeln. Wir sollten uns nicht wieder darauf einlassen, die Gemeinschaft, das Gespräch mit Gott zu vernachlässigen. Und die pflegen wir nun vorwiegend im Gespräch, im Gebet. Das führt uns zum zweiten Punkt. Gemeinschaft oder Freundschaft will gepflegt sein. Das heißt, wir müssen unter anderem Zeit miteinander verbringen und miteinander reden. Eine Ehe, in der nicht mehr kommuniziert wird, die gilt eigentlich als tot. Freunde lernen sich nur kennen, indem sie miteinander reden. Kommunikation ist der Kern unserer Beziehungen. Qualitätszeiten brauchen wir. Nur dabei lernen wir einander wirklich kennen. Wir werden aber beim Gebet auch sehr schnell erfahren, wie angefochten diese Zeiten sind. Der Feind versucht auf alle mögliche Art und Weise, uns davon abzuhalten, mit Gott zu reden. Wir wollen beten und unsere Gedanken fangen an zu wandern. Dringliches kommt. Ach, noch schnell die Blumen gießen. Oh, wir müssen den Geschirrspüler noch leeren. Ach, die Karte muss ich noch wegschicken. Triviales wird plötzlich ganz wichtig und lenkt uns ab. Telefon klingelt. Und ich werde schläfrig und mir fallen die Augen zu. Das war übrigens ein Klassiker bei uns in unserer frühen Christenheit. Am Anfang, als wir Christen waren und die Hauskreismeetings hatten, wenn es zum Punkt des Gebetes kam, schlief Annemie regelmäßig sofort ein. Vielleicht für viele keine ungewöhnliche Erfahrung. Wir müssen lernen, uns diese Angriffe zu wehren, denn sie wollen uns davon abhalten, unsere Gemeinschaft mit Gott zu pflegen und letztlich dadurch sein Reich hier auf Erden auszudehnen. Gebet hat ja eine ganz zentrale Rolle dabei. Und ganz wichtig dabei ist zu verstehen, dass eines der höchsten Güter, die Gott uns gegeben hat, unser freier Wille, unsere Entscheidungsfreiheit ist. Adam und Eva entschieden sich zum Ungehorsam und Gott hat es nicht verhindert. Und er verhindert auch heute noch nicht, wenn wir falsche Entscheidungen treffen wollen. Er respektiert dies als eines der höchsten Güter, die uns gegeben hat, unseren freien Willen. Und in Bezug auf Gebet heißt das, wir entscheiden, ob wir Zeit nehmen fürs Gebet, ob wir beten wollen oder nicht, ob wir diesen Kontakt halten oder ihn schleifen lassen. Wir entscheiden, wie intensiv die Beziehung von uns zu Gott ist. Wie war das denn bei Jesus? Der kannte ja den Vater sehr gut und brauchte eigentlich gar nicht mehr zu beten. Hatte er es von Gottes als überhaupt nötig? Und wenn wir die Evangelien lesen, dann ist die erstaunliche Antwort, ja, Jesus hat das Gespräch mit dem Vater sehr intensiv gesucht. Häufig zog er sich zurück zum Gebet. Man hat den Eindruck, dass er besonders in Zeiten intensiver Beanspruchung auch intensiv den Kontakt mit dem Vater suchte. Im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums lesen wir über einen seiner Feierabende, der kein Feierabend war. Denn das heißt da, nach einem arbeitsreichen Tag mit vielen Heilungen passierte das. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen und die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Wir können also ruhig annehmen, es ging wohl bis spät in den Abend hinein, dass Jesus arbeitete und heilte. Und dann heißt es weiter, und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Ich denke, das war ein paar Stunden später, denn sie mussten ihn suchen, sie wussten nicht, wo er war. Hatten also wahrscheinlich geschlafen. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Es ging also gleich weiter mit dem Dienst. Wenn also Jesus als Sohn Gottes in solchen Situationen auch das Gebet intensiv pflegte, wie viel mehr haben wir es nötig, wirklich in intensiver Gemeinschaft mit Gott zu leben und mit ihm zu reden und ihn zu suchen für das, was er uns aufträgt und was aus unserem Leben vorkommt. Gebet sollte wirklich unser Lebensstil sein, ein fortlaufender Dialog mit Gott, mit ihm im Kontakt bleiben. Wir waren jetzt im Januar in Australien bei unserer ältesten Tochter. Die hat 3 Söhne von 7, 5 und 3 Jahren. Und manchmal saß ich im Zug oder im Schiff auf einer Bank mit den 2 Ältesten, dem 7- und 5-Jährigen. Und ich war fasziniert, wie sie ununterbrochen miteinander kommunizierten. Sie erzählten, was man da draußen sieht, aus dem Fenster. Sie machten Witze, sie fragten sich, kommentierten, waren immer am Babbeln. Es war ein natürlicher Redefluss. Und ich wurde erinnert an die Predigt von Guido, der diese Serie einleitete, werdet wie die Kinder. Redet einfach natürlich mit dem Herrn. Silke hat in ihrer Predigt über Jüngersein eine Frage gestellt. Hast du dich heute schon bekehrt? Und ich würde hinzufügen, hast du heute schon mit Gott geredet? Drittens, in diesen Gesprächen mit Gott braucht es wirklich keine Behinderung, keine Geheimnisse, keine Zurückhaltung zu geben. Denn Gott schätzt unsere Ehrlichkeit und unsere Offenheit. Es ist ja fantastisch, wenn wir Gott unsere Freude und unsere Begeisterung ausdrücken können. Das fließt, das ist leicht, das tun wir, wir wissen auch, das gefällt ihm. Aber wir sind ja nicht immer gut drauf, oder? Die Tage sind manchmal schwierig, wir tragen Sorgen mit uns, Frustrationen. Wir sind enttäuscht von Entwicklungen, von Menschen, manchmal vielleicht sogar von Gott. Manches kann uns richtig aufregen und Wut und Zorn aufkommen lassen. Vielleicht fühlen wir uns das dann gehemmt, dies vor Gott rauszulassen. Ist ja respektlos, ungehörig, frech, oder? Auch hier werde ich an unsere 3 australischen Enkelkinder erinnert. So süß die 3 sind, sie haben alle einen ausgeprägten Willen. Und wenn was nicht nach ihrem Kopf geht, dann fliegt schon mal was durch die Gegend, dann wird die Treppe hochgestampft, dann werden Worte ausgesprochen, die eigentlich nicht ausgesprochen werden sollten. Und dann nimmt sie ihr Vater und der Schwiegersohn zur Seite, setzt sich und redet mit ihnen geduldig. Recht, kann man sagen, recht mit ihnen, spricht die Sache durch und dann kommen sie allmählich wieder runter. Und das war für mich ein schönes Bild, wie Gott auch mit uns umgeht. Er versteht uns. Er nimmt uns ernst, auch in diesen negativen Gefühlen. Und er zeigt uns den Weg und arbeitet mit uns an unserem Charakter. In den Psalmen lesen wir viele solcher emotionalen Ausbrüche. Lest die mal aufmerksam durch, gerade nach Gefühlen und nach Emotionen. Calvin bezeichnete die Psalmen als die Anatomie aller Aspekte der Seele. Da es kein menschliches Gefühl gibt, das nicht irgendwo in diesen Gebeten der Psalmen zum Ausdruck kommt. Sie kannten keine Hemmnisse, das vor Gott auszuschütten. Jesus kannte die Psalmen natürlich und er hat von ihnen Gebrauch gebracht. Beim Abendmahl zum Beispiel sang er mit den Jüngern den Lobgesang. Damit ist die Gruppe der Psalmen 113 bis 118 gemeint, die häufig beim Passafest und anderen jüdischen Festen gesungen wurden. Darin wird der Auszug aus Ägypten gefeiert und andere Dinge angesprochen. Danach gehen sie ja weg von diesem Ort des Abendmahls und wir erleben Jesus im Garten Gethsemane. Eine ganz schwierige Zeit, eine emotional tiefgreifende Zeit für Jesus. Und wir lesen, wie er betete, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch doch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Welche Agonie, welche Todesangst war da in Jesus? Welche vielleicht sogar Verzweiflung, die er ausschüttete im Gebet vor Gott? Und wir wissen, dass er danach aufstand und souverän durch alle Schikanen ging, die danach folgten. Bespuckt werden, Dornenkrone aufgesetzt kriegen, Geißelung bis hin zum Kreuz und dem Tod. Und selbst in der Todesstunde am Kreuz betete er einen Psalm, dessen Worte eigentlich so verzweifelt klingen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Wir sollten also keine Hemmungen haben, unser Herz mit all seinen Emotionen bei und vor Gott auszuschütten. Wenn wir Ärger, Zorn, Frustration beim Abladen, dann verlieren sie auch die zerstörerische Wirkung, die sie sonst hätten, wenn wir das bei unseren Mitmenschen auch rauslassen. Gott kann damit umgehen. Mit unseren Menschen führen sie zur Zerstörung von Beziehungen. Viertens, Gebet verbindet mit der höchsten Autorität. Und Wunderwirkungen sollten daher eigentlich die natürliche Folge sein unserer Gebete. Es ist geradezu verblüffend, welche Aussagen Jesus übers Gebet macht. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Johannes 14. Oder dann an dem Berg, wenn er sagt, wenn ihr bittet, dass dieser Berg sich ins Meer wirft und nur daran glaubt, es wird geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und dem Vater unser, das er uns allen vorlegte, als die Jünger sagten, wie sollen wir denn beten, lehrt er uns, zum Vater zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Eigentlich schier unvorstellbar. Gottes Wille ist im Himmel unangefochten. Da widerspricht keiner. Gott regiert souverän. Und so soll es auch hier auf Erden sein. Aber dieses Gespräch beten wir sehr häufig, das Vaterunser. All diese Verse sind für mich immer wieder eine Ermutigung, ja geradezu eine Herausforderung eigentlich. Doch so zu beten, dass ich irgendwie mit Gottes übernatürlichem Eingreifen rechne. auch in Situationen, die eigentlich unmöglich erscheinen. Er fordert geradezu dazu auf, das in unseren Augen Unmögliche zu erwarten, zu beten, zu vertrauen, dass es geschieht. Und er selbst wandte sich ganz natürlich mit ebensolcher Erwartung an den Vater. Denkt nur mal an die Situation, wo 5000 hungrige Leute vor ihm saßen. 5000. Und zur Verfügung standen 5 Brote. Und 2 Fische. Ein Tausendstel dessen, was minimal nötig war, um den Hunger zu stillen. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt und es wurde aufgesammelt, was in Brocken übrig ließen, 12 Körbe voll. Mehr als genug. Mehr als genug. Ganz natürlich hat Jesus sich da im Übernatürlichen bewegt. Und unser Slogan natürlich, übernatürlich beruht auf diesen Verheißungen Jesu bezüglich Gebet. Er selbst ist darin uns allen vorangegangen. Es gibt allerdings auch eine Kehrseite dieser Medaille, nämlich 5. unbeantwortete Gebete. Das kennen wir doch alle auch, oder? Manche führen ein Gebetsjournal, das im Laufe der Zeit eine beachtliche Liste enthält von erhörten Gebeten. Eine Quelle fantastischer Ermutigung. So toll, wenn man zurücksieht und sagt, Mensch, das hat Gott alles beantwortet, ich kann es kaum glauben, was in meinem Leben schon passiert ist. Gott erhört uns und reagiert darauf. Sehr zu empfehlen, so ein Gebetsjournal. Aber so ein Journal erhält in der Regel auch eine ganze Liste von, ich sollte eigentlich sagen, noch, in Klammern, unerhörten Gebeten. Denn unser Glaube ist ja, dass sie erhört werden sollen. Aber das sollte uns nicht entmutigen, denn Gott möchte, dass wir dranbleiben. Manchmal antwortet er vielleicht auch nicht, damit wir weiter zu ihm kommen, damit wir ihn suchen, damit wir ihn weiterhin beknien und diese Gemeinschaft mit ihm, das Gespräch mit ihm suchen und fortführen. Jesus stellt uns jedenfalls das Beispiel der Witwe vor Augen, die den Richter bekniete und nicht locker ließ, bis sie von ihm erhielt, was sie wollte. Es heißt da bei Lukas, er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und dann beschreibt er diese Witwe, die zu diesem Richter geht, der weder Mensch noch Gott fürchtete und dem alles egal war. Aber diese Witwe ist genauso furchtlos und kommt ständig an ihn und sagt, nein, ich will mein Recht, ich will mein Recht, ich will mein Recht, bis er sagt, okay, sie soll es haben. Und Jesus sagt, dann sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Er ermutigt uns, dran zu bleiben. Und manchmal kann das Jahre dauern. Ihr habt bestimmt alle Freunde oder Familienmitglieder, die noch nicht bekehrt sind und für die betet. Manchmal denkt nach, das wird nichts, nie was. Aber manchmal passiert es kurz vor dem Tode noch. Wir sollen dranbleiben. Der Schlüssel ist, nicht aufzugeben. Selbst Jesus selbst betet weiter. Er ist unser Fürbitter im Himmel. Im Hebräer steht, daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und betet für sie. Und einige andere Stellen greifen das auch auf. Jesus betet weiter für uns. Und auch unter seinen Gebeten finden sich solche, die noch unbeantwortet sind. Denken wir nur an sein intensives Gebet im Johannes 17 für die Einheit der Christen, wo er sagt, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Punktuell mag sie an vielen Stellen gelebt werden, diese Einheit. Aber im großen Bild der Christenheit sind wir weit davon entfernt. Es soll in der Welt 30.000 bis 40.000 verschiedene Denominationen geben. Nicht, dass sie alle zerstritten sind, nein. Gibt schon Einheit unter vielen. Aber auch viel Zwist und viele Unterschiedlichkeiten, viel nein, so nicht und mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Diese Einheit ist noch nicht erfüllt. Aber wir wissen ja, Jesus betet weiter und so sollten wir. Manchmal fallen seine Antworten ganz anders aus, als wir es erwartet haben. Dann ist Glaube und Vertrauen gefragt. Denn Gott macht keine Fehler. So erfahren wir als Jünger Jesu, als Nachahmer Jesu im Gebet. Erstens den Zugang zum Gott, den Jesus wiederhergestellt hat, nachdem wir durch den Sündenfall von ihm getrennt wurden. Zweitens eine lebendige Gemeinschaft mit Gott, über die er sich freut und die uns erfrischt und segnet. Drittens ein Ventil für unsere Gefühle aller Art, auf die Gott väterlich reagiert und uns aufbaut. Viertens, wir erfahren die Souveränität Gottes, eingreifend, wunderwirkend, heilend, befreiend. Und fünftens, aber auch manchmal abwartend, nicht gleich antwortend. Dann heißt es weiterbeten, so wie Jesus auch weiterbetet. Oder vertrauend annehmen, wenn Gott andere Antworten gibt als erhofft. Ich habe euch fürs persönliche Nachverfolgen oder für eure Hauskreise die 5 Punkte in einem Zettel zusammengestellt. Ich werde das auslegen, dann könnt ihr das mitnehmen. Im Gebet werden wir verändert. In unserer Einstellung, in unserer Haltung und unser Verständnis von Gott. Bücher über das Gebet füllen ganze Bücherwände. Zahllos sind sie. Gutes Material. Predigten gibt es auch zuhauf. Die Wichtigkeit aber ist, just do it. Just do it und do it now. Jetzt und nicht später. Und das wollen wir eben jetzt tun. Geht doch in 2 oder 3 Gruppen zusammen und betet A, dass euer Gebetsleben einfach einen neuen Push erhält und ihr Freude dann findet, permanent mit Gott zu reden, auf der Straße, wo auch immer ihr seid, oder auch Zeit zu nehmen, intensive Zeit mit ihm zu haben. Und betet für eine Person, die euch wichtig ist, die euch auf dem Herzen liegt, für die ihr vielleicht schon länger gebetet habt oder für die ihr anfangen wollt zu beten. Lasst uns now einen Anfang machen und beten für ein paar Minuten zu zweit oder zu dritt für diese beiden Punkte. Unser eigenes Gebetsleben und für eine Person, die uns am Herzen liegt, für die wir eintreten wollen.